Sie hören Kontrafunk aktuell. Es ist Donnerstag, der 21. August 2025. Ich bin Benjamin Golme und zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie auf die neue Ausgabe der Jungen Freiheit hinweisen. Deutschland steckt in der Bildungskrise. Kollabiert das Bildungssystem unter den Folgen der unkontrollierten Migration? Auch die Demokratie ist unter Druck. Der Prozess des Querdenkengründers Michael Ballweg geht in die nächste Runde. Im JF-Interview erklärt er, wie das Rechtssystem politisch gegen ihn eingesetzt wird. Doch es gibt auch Hoffnung. SAP-Mitbegründer Hasso Plattner investiert in einen neuen Universitätscampus. Die JF liefert die Hintergründe zum Millionenprojekt in Potsdam. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Der deutsche Bundesfinanzminister hat so viel Geld zur Verfügung wie nie. Vor allem Steuergeld und Geld durch Schulden, die er aufnimmt. Doch Lars Klingbeil braucht mehr und stellt darum im ZDF-Sommerinterview höhere Steuern in den Raum.
Und jetzt geht es darum, dass man sich kollegial an einen Tisch setzt, dass man sagt, welche Vorschläge habt ihr, welche Vorschläge haben wir und wie kann man diese Lücke senken. Und nochmal, ich sage auch in der Verantwortung, die ich als Finanzminister habe, da wird keine Option vom Tisch genommen. Ich finde, es ist etwas, wo sich gerade Menschen mit hohen Einkommen, hohen Vermögen auch fragen müssen, welchen Teil tragen wir dazu bei, dass dieses Land gerechter wird.
Braucht Deutschland höhere Steuern für mehr Gerechtigkeit? Das fragen wir den Volkswirt und Unternehmer Markus Krall. Außerdem bei uns, wie geht es weiter im Krieg zwischen Russland und der Ukraine? In der Dreisat-Kulturzeit hat der Historiker Egon Fleig Anfang Juni gefordert, die Deutschen müssten mehr Opferbereitschaft aufbringen. Er sieht ein Problem bei den Eltern.
Die Unwilligkeit von Eltern, ihre Kinder als Soldaten zu sehen, das heißt als Mitglieder des Gemeinwesens, die eventuell geopfert werden für das Gemeinwesen, die geopfert werden für die Aufrechterhaltung unseres Lebens, so wie wir es weiter pflegen wollen.
Über einen möglichen Einsatz der deutschen Bundeswehr in der Ukraine und über einen drohenden Krieg zwischen dem Westen und Russland sprechen wir mit Richard Drechsel, Präsident des Bayerischen Soldatenbundes. Mit unserer Korrespondentin Alexandra Rybinska sprechen wir über die polnische Opferbereitschaft und über den Start des neuen Präsidenten Karol Nawrocki. Und Thomas Michael Seibert kommentiert den Haftantritt des Arztes Dr. Heinrich Habich. Die deutsche Bundesregierung plant die Megaverschuldung. Bis 2029 sollen 851 Milliarden Euro an neuen Schulden aufgenommen werden. Die Schulden des Bundes steigen in wenigen Jahren um 50%. Doch damit nicht genug. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat höhere Steuern ins Spiel gebracht. Insbesondere Spitzensteuersatz, Erbschafts- und Vermögensteuer hat die SPD im Blick. Wir begrüßen dazu den Volkswirt und Unternehmer Markus Krall. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Die Bundesregierung hat sich ja selbst einen enormen Schluck aus der Pulle gegönnt. Unter Zustimmung von Linken und Grünen hat sie die Schuldenbremse praktisch pulverisiert. Begründet wurde das vor allem mit dem großen Investitionsstau beim Militär und der Infrastruktur. Ist das für Sie nachvollziehbar?
Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Man muss ja mal bedenken, dass wir als deutsche Steuerzahler der Politik in diesem Lande jedes Jahr 2 Billionen Euro in die Hand drücken. An Sozialabgaben 1 Billion und an Steuern 1 Billion. Und diese Billion an Steuern, die die Bundesregierung und die Landesregierungen und die Kommunen von uns bekommen, die sind dafür gedacht, man höre und staune, Infrastruktur, Verteidigungsausgaben und dergleichen zu bezahlen. Das heißt, die bekommen ja jedes Jahr schon 1 Billion. Und das Problem ist, dass sie die letzten 30 Jahre die Billionen, die sie jedes Jahr von uns bekommen haben für diesen Zweck, nicht dafür eingesetzt haben, sondern für alle möglichen anderen Dinge. Da geht es in Entwicklungshilfe, in Klimaquatsch, in NGOs, in konsumtive Dinge, in Sozialumverteilung, in Konsum hinten und vorne. Und man hat alle wesentlichen Aufgaben, die eigentlich uns immer als die Kernstaatsaufgaben bezeichnet und verkauft werden, komplett vernachlässigt. Und jetzt plötzlich stellt man fest, dass man einen riesigen Investitionsstau hat, was offensichtlich schon seit Jahren der Fall war, aber was niemanden gekümmert hat, solange der Zustand der Infrastruktur nicht für jeden augenfällig so katastrophal war, wie es halt jetzt ist. Insofern kann ich es nicht nachvollziehen. Nein, die Politik hat einfach die Billionen, die sie jedes Jahr von uns bekommt, zweckentfremdet und im Grunde genommen veruntreut. Und dann hat sie sich jetzt nochmal eine Billion Schulden genehmigt. Aber eigentlich hat sie sich ja 1,8 Billionen Schulden genehmigt, wenn wir mal Bundeshaushalte und Länderhaushalte und Kommunen alles zusammenzählen, was man da sich an Optionen geschaffen hat mit diesen Sondervermögen. Und damit wird man Deutschland jetzt auf ein Verschuldungsniveau heben, wie es vorher nur Staaten wie Italien, Spanien und Griechenland hatten.
Es ist natürlich Interpretationssache. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil würde vielleicht sagen, wir haben seit Jahren und seit Jahrzehnten ein zu niedriges Einkommensniveau, zu wenig Einnahmen. Im Sommerinterview im ZDF hat er gesagt, gerade Menschen mit hohem Einkommen und hohen Vermögen müssen sich fragen, was tragen wir dazu bei, dass dieses Land gerechter wird? Also werden Gutverdiener ihrer Verantwortung nicht gerecht?
Also Herr Klingbeil vermengt hier natürlich in ganz unredlicher Weise zwei Dinge, die gar nichts miteinander zu tun haben. Nämlich die Frage der Finanzierung der Staatsausgaben und die Frage der von ihm vermeintlich postulierten und geforderten Gerechtigkeit. Und dazu ist eigentlich erstmal zu sagen, dass gerade die Vermögen und die Leistungsträger, also die, die gut verdienen in diesem Lande, ja schon den Löwenanteil der Last tragen. Also 1% der Steuerzahler leisten fast ein Viertel der Steuereinnahmen. Die oberen 10% der Steuerzahler bezahlen praktisch 80% der Steuereinnahmen, die dieses Land hat. Das heißt also, diejenigen, die Leistungsträger sind, die leisten auch jetzt schon einen weit überproportionalen Anteil und geben auch jetzt schon die Hälfte von allem, was sie erwirtschaften, an den Staat ab. Was Friedrich der Große übrigens zu Recht als ungerecht bezeichnet hätte, der sagt, es ist gerecht, dass jeder seinen Beitrag leistet, aber es ist nicht gerecht, wenn jemand die Hälfte seines Einkommens an den Staat abgeben soll. Dieses Gerechtigkeitsargument, was dann Herr Klingbeil da nachschiebt, ist ein durchschaubares, durchsichtiges und nachgeschobenes. Und es geht von einer Gerechtigkeitsdefinition aus, die ich nicht nachvollziehen kann. Herr Klingbeil, wie alle Sozialisten, finden Gerechtigkeit nur dann erreicht, wenn alle das Gleiche haben, unabhängig von ihrer Leistung. Das hat aber mit Gerechtigkeit nichts zu tun, sondern das ist die Philosophie der Beraubung.
Warum bezahlen die Wohlhabenden und Vermögenden so einen großen Batzen an der Steuerlast? Ja, nur deswegen, weil die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen so wenig verdienen. Das jedenfalls ist die Denkweise der Linken. Das müssen sie erstmal entkräften. Also die Einkommensverteilung ist ungerecht.
Zunächst mal ist es so, dass die Einkommensverteilung nicht das Ergebnis von Gerechtigkeitsüberlegungen ist, sondern sie ist das Ergebnis von Leistung. Und man kann sich das aussuchen als Land, man kann wählen, ob man die Einkommensverteilung nach Leistung oder nach der vermeintlichen Gleichheitsgerechtigkeitsidee der Sozialisten machen will. Und dieser Versuch, es nicht nach Leistungsfähigkeit und Leistungsgerechtigkeit zu machen, sondern eben nach Verteilungsgerechtigkeit, den haben schon andere Länder durchgeführt und das führt jedes Mal in die ökonomische Katastrophe und zwar deswegen, weil dies dazu führt, dass den Menschen der Leistungsimpuls und der Anreiz zur Leistung genommen wird. Und das Ergebnis ist, dass die Leistungsträger weggehen oder ihre Leistung einstellen, in die innere oder äußere Emigration gehen und das Land dann in Armut versinkt. Im Übrigen ist die Frage, was eine gerechte Verteilung ist, gar nicht zu beantworten. Sie folgt im Grunde genommen nur der Idee der Sozialisten, und Herr Klingbeil ist nun mal ein Sozialist, sonst wäre er nicht bei der Antifa, dass möglichst gleich verteilt sein sollte. Schauen Sie, im 19. Jahrhundert, dann gab es mal schon in den 1850er Jahren dieses berühmte Zitat in einer englischen Zeitung, wo sich der Bürger und der Kommunist unterhalten haben. Und der Kommunist sagt zum Bürger, gib mir die Hälfte deines Vermögens, auf das Gerechtigkeit herrsche. Und dann sagt der Bürger, ja gut, wenn ich jetzt dir die Hälfte meines Vermögens gebe und du dann deine Hälfte verprasst und ich meine spare und für die Zukunft vorsorge, was machen wir dann? Und dann sagt der Kommunist, da müssen wir halt nochmal teilen. Das ist die Logik der Sozialisten. Ich kann daran weder Logik noch Gerechtigkeit erkennen. Im Gegenteil, es beruht letzten Endes darauf, dass man die Menschen beraubt. Und im Übrigen, wenn Herr Klingbeil eine gerechtere Einkommensverteilung in dem Sinne haben will, dass die Arbeitnehmer und die kleinen Gewerbetreibenden und all die Leute mehr im Geldbeutel haben, dann sollte er zunächst mal dafür sorgen, dass auch denen weniger weggenommen wird. Denn auch dem kleinen Arbeitnehmer, auch das sind Leistungsträger, denen auch die Hälfte ihres Einkommens weggenommen wird, in einer Art und Weise, die von einer sozialen Gerechtigkeitsperspektive überhaupt nicht mehr nachvollzogen werden kann. Und es ist natürlich außerdem so, dass dem kleinen Mann in Deutschland vor allen Dingen dadurch Geld weggenommen wird, dass wir uns ein leistungsfeindliches Geldsystem halten, bei dem der Staat über die Inflation den kleinen Mann auszieht. Also wenn er sich beschwert über die Verteilung von Vermögen und Einkommen in diesem Lande, dann sollte er auch nach den Ursachen fragen. Das übersteigt aber wahrscheinlich seinen sozialistischen Ökonomenverstand.
Jetzt gibt's NGOs wie das Netzwerk Steuergerechtigkeit, die beklagen, dass Reiche ihren Steuersatz deutlich reduzieren können. Und zwar so sehr, dass Milliardäre im Schnitt dann weniger Steuern zahlen als Krankenschwestern, also was den Grenzsteuersatz angeht, um genau zu sein.
Ja, also Krankenschwestern zahlen ja quasi mittlerweile auch 50%, wenn man die Gesamtabgaben anschaut an Steuern und Sozialabgaben. Es kommt ja hier niemand mehr ohne 50% an den Staat abzudrücken überhaupt raus. Es sei denn, er ist Empfänger und bekommt Bürgergeld und wird dann genauso gut gestellt, als wenn er arbeiten würde. Und da liegt die Krux. Wenn Herr Klingbeil ernsthaft darüber nachdenkt, warum Milliardäre keine Steuern in Deutschland zahlen, dann liegt es allerdings nicht an unserem Steuersystem in erster Linie oder an dem Versuch, den das Steuersystem unternehmen würde, die Milliardäre höher zu besteuern, sondern es liegt daran, dass man zwei Dinge nicht verstanden hat. Erstens die Anreizstruktur, die hohe Steuern setzen. Und Deutschland ist nun mal eins der Höchststeuerländer auf der Welt. Die Anreizstruktur, die Hochsteuerländer setzen, ist, für reiche Menschen auszuwandern. Und genau das tun sie. Die deutschen Milliardäre sind schon lange in der Schweiz oder in Liechtenstein oder in Dubai oder in Singapur. Die sind schon lange weg. Das heißt also, die Milliardäre kann er gar nicht mehr besteuern. Die haben schon alles, was ihnen gehört, mitgenommen. Ja, und dann gibt es noch das zweite Element. Diejenigen, die noch hier sind, die strukturieren ihre Tätigkeiten nicht mehr nach unternehmerischem Kalkül, sondern sie strukturieren ihre Tätigkeiten nach Subventionsabgreiferei oftmals. Das heißt also, die Leute richten ihre Tätigkeit danach aus, wo der Staat die meisten Steuervorteile oder direkten Subventionen gewährt. Es ist aber der Staat, mit anderen Worten Leute wie Herrn Klingbeil, die diese Subventionen alle festlegen. Und die größten Subventionsgewinnler sind ausgerechnet die politischen Freunde von Herrn Klingbeil. Das sind die Hersteller von Windrädern und von Solarzellen und von Wärmepumpen und dergleichen unsinnigen Investitionen, die gewaltige Mengen an ökonomischen Investitionen in die falsche Richtung lenken in diesem Land, was einer der Gründe für unser anämisches Wachstum ist. Und wenn Herr Klingbeil möchte, dass das aufhört, dann muss er die Subventionitis einstellen. Aber das möchte er natürlich nicht, weil an der Subventionitis verdienen ja seine Freunde, egal wie reich sie sind.
Wie wäre es denn, wenn man sich mehr Mühe gibt, Steuergestaltungsmöglichkeiten abzuschaffen, also Unternehmensverlagerung in steuerlich günstige Länder, oder wenn Deutschland sich an dem US-amerikanischen Staatsbürgermodell orientieren würde? Also solange man Staatsbürger des Landes ist, ist man hier auch steuerpflichtig.
Also das Staatsbürgermodell ist ja etwas, was in den Vereinigten Staaten zu Recht jetzt auch in Frage gestellt wird, denn das Staatsbürgermodell legt eine Art Leibeigenschaft fest. Ich gehöre aber nicht dem Staat. Also wer das Staatsbürgermodell befürwortet, der ist der Meinung, dass der Mensch Eigentum des Staates ist, egal wo er lebt. Das halte ich für eine moralisch höchst fragwürdige Kategorie, um das mal vorauszuschicken. Die andere Frage, die aber viel besser gestellt werden soll, ist nicht die, quasi die Steuern zu vereinfachen und die Schlupflöcher quasi zu schließen. Denn die meisten Schlupflöcher sind genau das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich Subventionen. Und der Wille der Politik, Anreize zu setzen, bestimmte Dinge zu tun, die der Politik gefallen. Und dann tun die Leute das und anschließend beschwert man sich darüber, dass die Wirkung, die man erzielen wollte, erreicht wurde. Nein, die eigentliche Aufgabe der Politik sollte es sein, sich jetzt mal auf die Kernaufgaben des Staates zu besinnen und all die unsinnigen Ausgaben zu lassen, die uns im Grunde genommen komplett über den Kopf gewachsen sind. Wir haben ein Sozialbudget von 1 Billion im Jahr. Wir haben aber nur 3-4% der Menschen im Land, die sich wirklich nicht selbst helfen können. Da ist ein Sozialbudget, was ein Viertel des Bruttosozialprodukts verschlingt, komplett out of proportion. Wir haben mehr Leute, die in der Sozialindustrie arbeiten, als wirklich Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, sozial unterstützt zu werden. Ja, das ist ein komplettes Missverhältnis. Das heißt, wir müssten erstmal diesen Dschungel zurückschneiden. Dann müssten wir uns fragen, wofür wir es ausgeben. Geben wir es für NGOs aus oder für Entwicklungshilfe, für Hühnerställe in China, die als Klimaprojekte gekennzeichnet sind, obwohl sie es nie waren, versenken da dann 2-3 Milliarden Euro und kein Hahn kräht mehr danach. Niemand wird zur Verantwortung gezogen für die riesige Verschwendung. Geben wir es aus für Katastrophenprojekte für Radwege in Peru und für Gender-Comics auch in Peru, wie man es neulich lesen dürfte? Ja? Oder geben wir es endlich aus für das, was die Kernaufgabe des Staates ist? Solange der Staat sich nicht endlich auf seine Kernaufgaben konzentriert und endlich das tut, was nicht die Hobbys der Politiker sind, sondern das ist, was die Bürger brauchen, solange hat kein Politiker das Recht, im Grunde genommen nach mehr Abgaben zu schreien. Wir haben kein Einnahmenproblem in Deutschland, wir haben ein Ausgabenproblem. Der Staat nimmt den Bürgern die Hälfte ihres Einkommens weg und dann nimmt er ihnen nochmal 20% über die Mehrwertsteuer weg und dann nimmt er ihnen nochmal einen Großteil ihres Vermögens und ihrer Lebensleistung weg durch Inflation und stille Enteignung und er hat immer noch nicht genug.
Lassen Sie uns abschließend mal ein bisschen spekulieren, vielleicht ein bisschen spinnen. Also diese Koalition hält jetzt die nächsten 3,5 Jahre, 4 Jahre, verschuldet sich, wie das geplant war, dann kommt noch eine Koalition, die irgendwie weiterwurstelt und dann in 7, 8 Jahren passiert was ganz anderes. Es gibt einen echten Politikwechsel an der Urne und es gibt eine Kanzlerin Alice Weidel mit einem Juniorpartner CDU und die wollen jetzt richtig aufräumen. Dann macht Frau Weidel Kassensturz und merkt, ich habe ja gar keinen Gestaltungsspielraum mehr. Das Land ist hoch verschuldet, mir fliegen sämtliche Sozialsicherungssysteme um die Ohren. So kann ich gar nicht regieren. Ist das ein Szenario, das denkbar ist?
Die Frage ist falsch gestellt, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Politiker mit Gestaltungsspielraum brauchen wir nicht. Wir brauchen Politiker, die keinen Gestaltungsspielraum haben. Nur dann treffen sie die richtigen Entscheidungen. Was ich sagen will ist, wenn kein Geld mehr in der Kasse ist, dann werden automatisch die richtigen Entscheidungen getroffen, nämlich kein Geld mehr auszugeben. Wir brauchen keine Politiker, die Geld dafür aufwenden, Entscheidungen zu treffen und irgendwelche Gestaltung zu betreiben, sondern wir brauchen Politiker, die endlich aufhören, gestalten zu wollen und stattdessen das Geld den Leistungsträgern der Wirtschaft und dem Bürger zurückgeben. Das ist das, was wir brauchen. Und das kann man immer machen, egal wie sehr das Land am Boden liegt. Und am Boden liegen wird's.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sprach im ZDF-Sommerinterview davon, dass er keinen Unfrieden in die Koalition bringen wolle. Zugleich bringt er höhere Steuern in die Debatte. Wir bedanken uns bei Markus Krall.
Ich danke auch.
Wir erleben Tage der Diplomatie. Nach 3,5 Jahren, in denen geschossen wurde, wird nun parallel dazu gesprochen. Donald Trump trifft Wladimir Putin. 2 Tage später fliegen die Europäer nach Washington und sitzen mit dem US-Präsidenten am Tisch. Wolodymyr Zelensky, Präsident der Ukraine, ist dabei und Putin wird währenddessen angerufen. Was dabei rauskommt, das ist noch in der Schwebe, aber es gibt nun vermehrte Diskussionen über Sicherheitsgarantien und internationale Soldaten in der Ukraine. Wir begrüßen Richard Drechsel. Er ist Oberst AD, er war über 40 Jahre bei der Bundeswehr, unter anderem im Verteidigungsministerium in Bonn eingesetzt. Drechsel ist Präsident des Bayerischen Soldatenbundes. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Der US-Sonderberater Steve Witkoff sagte am Samstag bei CNN, die Russen hätten erstmals grünes Licht für gewisse Sicherheitsgarantien gegeben. Danach ist aber schon wieder vieles passiert. Wie wahrscheinlich sind Sicherheitsgarantien aus Ihrer Sicht?
Das ist aus Sicht der Bundeswehr nicht zu beantworten. Das ist eine Frage an die verantwortlichen Politiker. Das sind zuallererst die Präsidenten Trump und Putin. Die Deutschen werden sich mit dem begnügen müssen, was diese beiden Lenker zustande bringen. Die Deutschen werden sich fügen müssen und die Garantien in Teilen eben darstellen müssen.
Frankreich und England haben eigene Truppen ins Spiel gebracht. Auch über die Beteiligung der Bundeswehr wird spekuliert. Was könnten die Soldaten in der Ukraine tun?
Die Frage ist aktuell. Soldaten werden einen Friedensschluss, so er denn halbwegs tragfähig ist, absichern müssen. Wie weit diese Absicherung gehen kann, wird sich zeigen müssen. Die Bundeswehr ist in der Lage, im Konzert der NATO oder auch der Europäischen Union einen eingeschränkten Auftrag zu erfüllen. Auf welche Teile das sich beziehen wird, wird man sorgfältig diskutieren müssen. Die Bundeswehr ist eine einsatzfähige Armee. nicht als Ganzes, aber sie hat einsatzfähige Truppen. Insofern wird man sehr sorgfältig danach schauen müssen, wie man entsprechende Sicherungsaufgaben auf die beteiligten Länder entsprechend verteilt.
Nun will die Bundeswehr bereits eine Brigade in Litauen aufbauen und hat da Personalsorgen. Hat sie überhaupt das Personal, hat sie das Material, die Ukraine zu unterstützen?
Die Bundeswehr besteht aus in der Größenordnung 180.000 Soldaten. Der Inspekteur des Heeres hat persönlich den Satz geprägt, von diesen 180.000 Soldaten sitzen 40.000 auf der Tribüne. Das heißt, die sind für einen Verteidigungsauftrag so nicht einsetzbar. Die Klage darüber, die geht lange zurück. Die Bundeswehr ist im Zuge des Umbaus, des Rückbaus zu einer Armee für internationale Krisenmissionen sehr stabslastig geworden. Die Frage, wie viel von der heutigen Bundeswehrstärke dann übrig bleibt, um tatsächlich Kampfeinheiten zu besetzen, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Der Aufbau einer Brigade in der Ukraine in der Größenordnung 5000 Mann ist eine große Aufgabe, allein deshalb schon, weil die Bundeswehr eine derartige Stationierung bisher nicht hinter sich gebracht hat in Litauen. Die Frage, ob darüber hinaus Kräfte verfügbar gemacht werden können, die muss mit einem Ja beantwortet werden. Das muss die Bundeswehr irgendwie hinbekommen. Dafür ist sie aufgestellt, dafür wird eine Stange Geld bereitgestellt. Wie viel genau sind Patentantworten nicht fällig, das muss man sehen.
Wie könnte so eine Operation in der Ukraine überhaupt aussehen? Also wir haben ja schon Erfahrung mit Blauhelmsoldaten, die Frieden sichern sollten. Baut man sich dann einfach entlang der Frontlinie auf und schaut, ob die Ukrainer Richtung Russland schießen und die Russen Richtung Ukraine schießen?
Das wird zu verhandeln sein, wie sowas geschehen kann. Das wird voraussetzen, dass sich die Russen mit den Amerikanern auf ein paar Grundlinien verständigen, die mit der NATO abgestimmt werden, mit den europäischen Kräften abgestimmt werden. Am grünen Tisch gibt es dort viele Vorstellungen, wie das realisiert, wie das organisiert werden kann. Die Frage wird dann sein, ob man eben an einer grünen Linie entsprechende Kräfte aufbaut, wobei zu beachten ist, dass die Frontlinie der Ukraine über 1000 Kilometer lang ist, also dort eine Kräftelinie aufzubauen, die Gewähr bietet, dass nicht ohne weiteres militärische Durchbrüche erzielt werden können, das wird nicht ohne weiteres gehen. Das setzt ja Zehntausende von Kräften voraus. Wir wissen, dass die Ukrainer ja eine sehr große Armee aufgebaut haben, die den Russen inzwischen standhält. Die Ukrainer sind Kriegspartei, die Russen sind Kriegspartei. Ob man dazwischen dann Kräfte stationiert nach Art von Blauhelmen oder ob man eben westliche Kräfte abwechselnd mit Ukrainern aufstellt, wäre eine Prinzipentscheidung, die zu treffen ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das würde ja heißen, dass die NATO und in unserem Fall die Bundeswehrkräfte eben Kriegspartei von vornherein wären. Also die Grundidee dürfte werden, dass der Westen Kräfte bereitstellt, die, falls der Friedensschluss nicht funktioniert, die dann zum militärischen Einsatz bereitstehen. Weniger im Sinn von Blauhelmen, sondern im Sinn von einsatzbereiten militärischen Kräften.
Das ist aber dann das Szenario eines Krieges zwischen der NATO und Russland.
Das weiß ich nicht.
Naja, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie gerade gesagt, wir machen jetzt einen Friedensvertrag und wenn der von russischer Seite nicht eingehalten wird, dann kommen westliche Truppen. Und das klingt ja dann in Richtung eines großen Krieges.
Gegenfrage, wie wäre es denn sonst möglich? Wie wäre denn sonst eine Trennung der beiden Kontrahenten möglich? Von der NATO oder von der EU? Wie wären denn entsprechende militärische Kräfte, wie wäre deren Einsatz vorstellbar, wenn nicht dann eben die Frontlinie dasjenige ist, was es zu beachten gilt und wo eben darauf hingewirkt werden muss, dass militärische Kräfte zur Verfügung stehen, wenn eine Seite sich nicht an den Friedensvertrag hält? Wie denn sonst?
Ja, da stellen Sie tatsächlich eine Kernfrage und die ist ja auch, ob die Russen überhaupt akzeptieren werden, dass da jetzt britische, französische oder deutsche Soldaten in der Ukraine stehen.
Das ist überhaupt nicht ausgemacht. Das wird zu klären sein, ob Bereitschaft dazu herbeigeführt werden kann und unter welchen Bedingungen.
Derzeit wirkt es so, als wenn es für die Russen militärisch halbwegs laufen würde. Also es gibt immer wieder Vorstöße und die Russen kommen Schritt für Schritt nach vorne. International geächtet sind sie auch nicht. Indiens Premier Modi sagte kürzlich, Putin ist ein Freund. Also sehen Sie eigentlich überhaupt das Interesse bei den Russen, jetzt einen Waffenstillstand oder einen Frieden zu verhandeln und abzuschließen?
Die Russen dürften das Interesse haben, sofern ihre Kräfte noch eine Zeit lang so stark gehalten werden können, dass sie in der Vorhand bleiben, dürften ein Interesse daran haben, diesen Zustand noch eine Zeit lang aufrechtzuerhalten, um wenigstens diese Oblaste komplett zu erobern, die sie sich nun mal vorgenommen haben. Ob dann die Friedenssehnsucht der Russen so weit geht, dass sie sich einem Friedensvertrag beugen und Absicherungen, die diesen Frieden dann entsprechend garantieren, das ist die Preisfrage überhaupt. Die kann gegenwärtig niemand beantworten. Es geht derzeit darum, nach meinem Verständnis, dafür zu sorgen, dass in diesem Fall dann die NATO sich so weit sortiert hat, die europäischen Mächte sich so weit sortiert haben, dass sie wissen, was sie überhaupt können und was sie dann auch politisch auch in den beteiligten Ländern dann abgestimmt bekommen, im Sinne einer Beteiligung an einer Friedenstruppe, ich nutze mal diesen Ausdruck, um dort in den nächsten Jahren über längere Zeit dann entsprechend die Kontrahenten zu trennen.
Ich versuche Sie jetzt mal zu interpretieren und Sie sagen dann, ob ich es getroffen habe oder nicht. Sie gehen davon aus, dass dieser Konflikt noch lange gehen kann und er kann im Grunde genommen nur beendet werden durch militärische Stärke, die den Russen ganz klar signalisiert wird, in einer Form von Abkommen, wo man sagt, wenn ihr das jetzt nicht einhaltet, dann werden wir Krieg gegen euch führen. Das heißt, ein großer Krieg zwischen dem Westen und Russland ist aus Ihrer Sicht durchaus möglich.
Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, auf den Frieden einzuwirken. Das sind Sanktionen, das sind wirtschaftliche Druckmethoden auf die, in dem Fall, russische Seite. Das wird in uns seit Jahren gemacht. Der Erfolg ist überschaubar. An diesen Pressionen wird man festhalten müssen und die eben möglicherweise ergänzen, um eben militärische Möglichkeiten, die dort eben mit eingesetzt werden können. Ob das Gesamtkonzept dann wirkt, das muss man sehen. Eine Patentlösung gibt es nicht. Es wird ja jetzt gerade darum gerungen, die Russen auf Gespräche einzustimmen, die Gespräche so weit zu führen, dass ihnen die Vorteile eines Friedensschlusses größer scheinen als das weitere Führen von Krieg, das weitere Zerstören der Ukraine und das weitere Eingehen auch, dass monatlich tausende eigene Soldaten zu Schaden kommen. Ob das reicht, wird man sehen. Der US-Präsident ist dabei, mit seinen Methoden dort auf Verständigung zu wirken und dort entsprechenden Druck auszuüben. Wir werden sehen, ob das von Erfolg gekrönt sein wird. Eine Garantie sehe ich nicht.
Wir haben jetzt über Härte und über Druck gesprochen. Der Weg, den Trump gerade versucht, klingt ja ein bisschen anders. Also eher internationale Anerkennung, Hände schütteln, miteinander sprechen und den Russen sagen, ihr habt jetzt militärisch gewisse Erfolge erzielt. Das werdet ihr jetzt erstmal behalten. Außerdem kommt ihr zurück auf die Weltbühne. Die Sanktionen werden fallen. Wir können wieder Geschäfte machen. Und so können wir Frieden wieder schaffen. Und das sichert auch den Frieden der Ukraine. Sehen Sie diesen vergleichsweise positiven Weg als realistisch?
Diesen Weg, den hat Trump jetzt eingeschlagen. Ob wir den realistisch finden oder nicht, das ist jetzt sein Mittel der Wahl. Wir Europäer haben nicht die Kräfte, um mit eigenen Mitteln und Methoden jetzt zu anderen Schlüssen zu kommen und die auch abzusichern. Wir sind dem ausgeliefert, entgegen allen Beteuerungen, entgegen allen Schwüren, die in der Vergangenheit geleistet wurden. Wir haben die eigene Seite nicht so stark gemacht, wie es hätte sein müssen, um als eigener Faktor in diesem Mächtespiel eine zumindest mitentscheidende Rolle zu spielen. Das ist der gegenwärtige Stand der Dinge. Wir werden uns in größten Teilen dem beugen müssen, was dort ausgehandelt wird. Und das, was derzeit läuft, das ist eben der Versuch der Europäer, die eigenen Kräfte so weit zu sortieren, überhaupt zu wissen, was dort möglich ist. Sie wissen, dass die deutsche Seite sich in der Regierung derzeit nicht mehr einig ist. Der Außenminister sagt, er sieht es nicht, dass deutsche Soldaten dort eingesetzt werden. Der Kanzler sagt, unter deutscher Führung muss da was möglich sein. Solange die Politik da nicht mit einer Stimme spricht, wird das schwerlich möglich sein, eine kohärente deutsche Position aufzubauen.
Präsident Putin hat klargemacht, dass er keinen Waffenstillstand will. Donald Trump hat klargemacht, dass es keinen Waffenstillstand geben wird. Dann kommt Friedrich Merz nach Washington, spricht für die Europäer und sagt, wir brauchen erstmal einen Waffenstillstand. Und bevor es den nicht gibt, werden wir wahrscheinlich in dieser Runde gar nicht mehr zusammenkommen. Hintertreiben die Europäer den Versuch von Donald Trump, einen Frieden zu verhandeln?
Die Europäer versuchen, die eigenen Überzeugungen zum Tragen zu bringen. Ob sie damit durchdringen werden, wird sich zeigen. Die europäischen Kräfte sind so überzeugend nicht, dass die Aussichten groß sind. Dass die Europäer allerdings sagen, wir werden nicht zu einem auch nicht vorläufigen Friedensschluss kommen, wenn man nicht in der Lage ist, wenigstens zu einem Waffenstillstand zu kommen. Das halte ich nur für logisch und nur für nachvollziehbar. Auch Präsident Trump wird irgendwann mal zu dem Punkt kommen müssen, dass eine überzeugende Vorgehensweise nicht darin bestehen kann, dass man redet und redet und redet und die Russen schicken jede Nacht Hunderte von Drohnen über die Grenze in die Ukraine. Das kann keine Position sein. Das Ringen um diese Prioritäten, das findet ja gerade statt. Ob wir da alles erfahren, was zwischen den Russen und den Amerikanern stattfindet, ob die deutsche Seite das überhaupt erfährt, in der Öffentlichkeit sowieso nicht, das muss man sehen. Jedenfalls, was in der Öffentlichkeit stattfindet, ist das eine. Was hinter den Kulissen dann an Ringen und an Kräfteeinsatz auf die Waage gebracht werden kann, das ist eben was anderes.
Nähert sich der große Krieg auf europäischem Boden dem Ende oder droht die Gefahr, dass er größer wird? Das diskutierten wir mit Richard Drechsel. Er hat über 40 Jahre in der Bundeswehr gedient und ist Präsident des Bayerischen Soldatenbundes. Herzlichen Dank.
Gerne, danke auch.
Die Covid-19-Maßnahmen waren die schärfsten Grundrechtseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die klaffende Wunde, die sie gerissen haben, ist bis heute nicht verheilt. Doch anstatt diese Wunde zu heilen, wird Salz in sie gestreut. Kritiker und Menschen aus dem Widerstand sind bis heute im Exil, vor Gericht oder im Gefängnis. Professor Thomas Michael Seibert kommentiert den Fall von Dr. Heinrich Habig.
Von Corona-Aufarbeitung ist viel die Rede. Inzwischen wollen sogar die Täter des Corona-Unrechts Aufarbeitung. Nicht zuletzt, um sich anschließend gegenseitig zu bescheinigen, dass sie doch eigentlich alles ziemlich richtig gemacht haben. Mit dem Wissen von damals. Aber auch wenn man davon absieht und sich auf ernsthafte Bemühungen konzentriert, bleibt nicht viel Ermutigendes. Man kann sich zwar damit trösten, dass eine Tätergeneration historisch noch nie in der Lage war, irgendetwas aufzuarbeiten. Aufarbeitungen, die das Wort verdienen, beginnen 30 Jahre später. Allerdings kann man in der Zwischenzeit etwas anderes, Nützliches tun, nämlich wenigstens davon absehen, das Unrecht zu vertiefen. Dazu aber lässt sich im Augenblick nur Trauriges kommentieren. Vor 10 Tagen hat der Arzt Dr. Heinrich Habig eine Haftstrafe von 3 Jahren im Gefängnis antreten müssen. Sie beruht auf 2 Verurteilungen durch Teilurteile des Landgerichts Bochum. Teilurteile waren in Strafsachen früher unbekannt. Im Fall sind sie trotzdem ergangen, und zwar wegen Ausstellens falscher Gesundheitszeugnisse in ca. 200 Fällen. Die ausgeurteilte Freiheitsstrafe beträgt jeweils über 2 Jahre, aus denen eine Gesamtstrafe gebildet werden musste. Habig hat Impfbescheinigungen ausgestellt, die nach dem Wissen von damals nicht hätten ausgestellt werden sollen. Erinnert sich jemand? Da gab es 3G, 2G oder 2G-Plus-Regeln oder Test- und Nachweisanordnungen für die Teilnahme am öffentlichen Leben. Weiß man noch, wozu sie dienten? Hat man ermittelt, was sie bewirkt haben? Überdacht, welche Grundlage sie hatten? Und vor allem, wie lange sie wo jeweils galten? Das konnte nicht einmal das Bundesverfassungsgericht, das anstelle eigener Begründungen auf die formale Reputation angeblicher Sachverständiger und Sachverständigenräte verwiesen hat. Alle diese merkwürdigen, aus heutiger Sicht ohne sachliche Grundlage beschlossenen und verordneten Normen galten nur zeitweise. Sie wurden jeweils für begrenzte Dauer beschlossen und dann außer Kraft gesetzt. Für die Strafverfolgung der Unbotmäßigen gilt das aber nicht. über das Verfahren, die Hauptverhandlungen und das wesentliche erste Teilurteil gegen Heinrich Habich hat der Kontrafunk bereits vor 2 Jahren ausführlich berichtet. Ich selbst habe das Urteil als Skandal bezeichnet und dessen Aufhebung in der Revision vorhergesehen. Ich lag falsch. Allerdings haben wir nicht erfahren, in welchen Punkten. Denn von den vielen skandalösen Umständen des Verfahrens und der Verurteilung berichtet die Revisionsentscheidung des Bundesgerichtshofs nichts. Es handelt sich um einen sogenannten OU-Beschluss. Offensichtlich unbegründet soll das heißen. Als offensichtlich ungelesen übersetzen das seit ehedem die Spötter. Es ist selbst ein Skandal, mit der Behauptung, eine Sache sei offensichtlich unbegründet und man müsse eine eigene Begründung trotz sichtbarer Merkwürdigkeiten nicht abgeben, zu operieren. Aber Skandalisierung hat im Rechtsstaat natürlich nichts zu suchen. Wir erleben nur dessen andere Seite. Normalerweise dominiert im Begriff Rechtsstaat die bürgerfreundliche Vorstellung. Das Recht sollte den Staat bestimmen, so dachten es sich die Aufklärer. Es kann aber auch umgekehrt sein. Und dann bekommt der Begriff eine autoritäre, bürgerfeindliche Bedeutung. Will sagen, im Rechtsstaat bestimmt allein der Staat, was Recht ist. Durch den Prozess der Gesetzgebung verliert das Recht jede Eigenständigkeit. Es ist staatsabhängig und das Volk hat dazu nichts mehr zu sagen. Man nennt das juristisch Positivismus. Und solcher Positivismus führt in Fällen wie dem Habichs dazu, dass der Staat im Irrtum feststeckt. Es werden 2 Teilurteile einer einheitlichen Hauptverhandlung begründungslos bestätigt und vollstreckt. Aus 2 Urteilen von jeweils über 2 Jahren wird eine Gesamtstrafe von 3 Jahren. Habich saß bereits 16 Monate in Untersuchungshaft. Und was das heißt, hat er selbst in einem Interview geschildert. Untersuchungshaft ist schlimmer als Strafhaft. Und das sollte Folgen haben. Nach § 57 Strafgesetzbuch kann die Vollstreckung des Restes einer zeitigen Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit zu verantworten ist. Die Zeit läuft also, in der die Justiz, wenn sie schon Unrecht nicht aufarbeiten will, darauf hinwirken kann, dass die weitere Vollstreckung von Freiheitsstrafen unterbleibt. Wenn jemandem wie Heinrich Habich Übles widerfährt, gibt es im Alltag zwar Zeitgenossen, denen das gefällt. Und man darf spekulieren, was dahinter steckt. Schadenfreude, Sadismus, Rache oder was das Repertoire der Laster sonst noch zu bieten hat. Aber Richter halten sich von solchen Gefühlen ja wohl fern. Jedenfalls lehrt das die strafrechtliche Ausbildung. Vielleicht wirkt diese Ausbildung wenigstens in die Strafvollstreckung hinein. Heinrich Habich ist eine racheunabhängige Strafvollstreckungskammer zu wünschen, die in allernächster Zeit die vorzeitige Strafaussetzung zur Bewährung beschließt. Das wäre zwar keine Aufarbeitung, aber ein kleines Zeichen der Menschlichkeit in einem unverstandenen Aufarbeitungsbetrieb.
Das war der Kommentar des Tages von Thomas Michael Seibert. Mehr von ihm hören Sie morgen um 10 Uhr in unserer Sendung Der Rechtsstaat. Vor rund 2 Wochen wurde Polens neuer Präsident vereidigt. Karol Nawrocki ist mit 42 Jahren ein junger Präsident. Er konnte sich bei der Wahl mit 50,9% nur knapp durchsetzen. Politisch steht er der Partei Recht und Gerechtigkeit Peace nahe und damit bildet er einen Gegenpart zu Ministerpräsident Donald Tusk. Bereits in den ersten zwei Wochen gab es Knatsch zwischen den beiden und wir begrüßen unsere Korrespondentin für Polen, Aleksandra Rybinska. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Polen ist mit etwa 36 Millionen Einwohnern eines der großen EU-Länder. Als Nachbarland der Ukraine ja auch direkt vom Krieg betroffen. Ministerpräsident Tusk war in den vergangenen Wochen immer wieder an der Seite von Macron, Merz und Keir Starmer zu sehen. Wie sehen Sie die Rolle der Polen jetzt in der Europäischen Union?
Ja, also ich glaube, wir haben in Polen im Augenblick einen Streit darum, warum niemand, weder der Präsident, also Karol Nawrocki, noch Donald Tusk, bei diesen Treffen in Washington anwesend war. Meine, diese Abwesenheit war ja ziemlich bemerkbar. Der Präsident Karol Nawrocki sagte, er müsse sich erst einmal einarbeiten. Er ist ja erst seit zwei Wochen im Amt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er fährt sowieso nach Washington am 3. September, seinem bilateralen Treffen mit Donald Trump. Und dass bisher immer die Regierung, also Donald Tusk oder auch der Außenminister, jetzt ist das Radoslaw Sikorski, immer in diesem Format dieser Koalition der Willigen immer anwesend waren. Und jetzt haben sie gefehlt in Washington. Und das hat natürlich die Frage aufgeworfen, wer wollte Donald Tusk nicht in Washington haben. Und die konservative Seite in Polen behauptet, Donald Trump wollte ihn nicht. Und Donald Tusk oder seine Partei behauptet, dem wäre nicht so, dass die Liste der anwesenden Staats- und Regierungschefs aus Europa Zelensky vorbereitet hat. Und das würde dann darauf hinauslaufen, dass vielleicht Zelensky niemanden aus Polen dort haben wollte. Aber so klar ist das nicht, wie es dazu gekommen ist. Aber Tatsache ist, dass es scheint, dass Polen hier so ein bisschen an den Rand gedrängt wurde in diesen Verhandlungen über die Zukunft eines Friedens, eines eventuellen Friedens zwischen Russland und der Ukraine. Ja, wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt.
Es gab ja in der vergangenen Woche eine Videoschalte, die vom deutschen Kanzler organisiert wurde, mit Donald Trump, und aus Polen wurde Präsident Nawrocki zugeschaltet und nicht Donald Tusk. Wissen Sie, wie das kam?
Also Karol Nawrocki behauptet, Donald Trump habe sich das so gewünscht. Seine Entscheidung der Amerikaner gewesen. Es ist kein Geheimnis, dass Donald Trump unseren Premierminister nicht besonders zu schätzen weiß, was auch daher rührt, dass natürlich Donald Tusk sich über Donald Trump lustig gemacht hat, mehrfach, auch auf dem Portal X und in verschiedenen sozialen Medien. Und als er zu Besuch war in Washington als Premierminister, hat er tatsächlich da hinter dem Rücken von Donald Trump ihm so, ja aus Spaß, wie er behauptet, so seine Finger zu seiner Pistole zusammengelegt und so getan, als würde er ihm in den Rücken schießen. Dieses Foto ist überall um die Welt gegangen. Also man kann davon ausgehen, dass sie das in Washington nicht besonders zu schätzen wissen. Und unser Außenminister Radoslaw Sikorski ist dafür bekannt, dass er der Ehemann von Anne Applebaum ist. Eine Journalistin, die nun dafür bekannt ist, dass sie behauptet, Trump sei wie Hitler und damit durch die Medien geistert. Sie ist liberal. Es ist sehr wohl bekannt, dass sie diese Administration in Washington hasst. Und ich denke, das könnte einer der Gründe sein, warum beide Herren Tusk und Sikorski in Washington nicht gern gesehen sind.
Tusk war natürlich nicht begeistert, dass er an dieser Videokonferenz nicht teilnehmen konnte. Und er sagte, eine doppelte Außenpolitik, also vom Präsidenten und vom Premier, das würde Polen eigentlich schaden. Das klingt ja fast so, als wenn es hier zwei Strömungen gibt. Die eine pro Ursula von der Leyen und eher anti-Trump und die andere pro Trump.
Das ist richtig. Ich meine, Donald Tusk hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er komplett für diese europäische Koalition ist. Das heißt, alle Ideen, die da kamen über strategische Autonomie, eine Vertiefung der Integration, da ist er komplett dafür. Auf der anderen Seite ist natürlich Karol Nawrocki ein komplett anderer Politiker, ist konservativ, ist eher euroskeptisch oder eurokritisch, man kann das so bezeichnen. Und er hat aber auch gleichzeitig sehr gute Beziehungen zu dem ganzen Umfeld Donald Trumps. Die Recht und Gerechtigkeit hat diese Beziehung über die letzten Jahre sorgfältig und konsequent geknüpft. Dementsprechend täte Donald Tusk gut daran, wenn er Karol Nawrocki, unserem Präsidenten, diese transatlantische Politik überlassen würde. Denn man sollte ja, wenn man an die Interessen seines Landes denkt, in dem Fall Polen, dann muss man Wege finden, um diese Interessen zu realisieren. Sich die Frage stellen, wer wird sie am wahrscheinlichsten realisieren können? Donald Tusk gegenüber den USA oder Karol Nawrocki, den Donald Trump mag und der dort also gute Beziehungen hat. Es ist ja logisch, dass es so sein sollte.
Es ist ja eine interessante Option zu sagen, man nimmt das Beste aus beiden Welten. Ist das denkbar? Also wenn es Richtung USA geht, dann schicken wir den Präsidenten. Wenn es Richtung EU geht, schicken wir einfach den Premier.
Ich glaube, das wäre eine Idee, über die vielleicht Donald Tusk nachdenken sollte. Nur glaube ich nicht, dass er sich dafür entscheiden wird. Denn leider ist bei uns die Politik auf Konfrontation sehr stark ausgerichtet. Ich meine, es ist sehr, sehr schwer, wenn man seit Dezember 2023, wo diese Koalition angefangen hat zu regieren, versucht, Politiker der größten Oppositionspartei ins Gefängnis zu werfen. Und man behauptet, sie seien Verbrecher und Gangster. Und man bräuchte sie nicht. Dann zu versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten, wird dann etwas schwierig, weil dann schwächt man ja sein eigenes Narrativ. Denn Donald Tusk hat ja gesagt, wir bräuchten sowieso gar keine konservative Opposition. Am besten wäre es, sie sollte verschwinden. Die Recht und Gerechtigkeit hat ihre Parteifinanzierung nicht erhalten. Man hat ihr 70 Millionen Zloty vorenthalten bis heute. Sie muss also praktisch Geld sammeln bei den Bürgern. Und die Leute haben auch zum Beispiel ganz einfach die Polen eingezahlt. Für die Wahlkampagne von Karol Nawrocki wurde komplett von den Polen finanziert, von freiwillig. Denn die Partei erhält keine Finanzierung. Also wenn man das alles macht und dann gleichzeitig will man dann zusammenarbeiten, das wird natürlich ein bisschen schwierig. Und Donald Tusk kann von diesem Konfrontationskurs leider nicht abweichen, weil das ist seine einzige Chance. Wir nennen das Anti-Peace, also das Kürzel im Polnischen für die Recht und Gerechtigkeit. Dieses ganze Anti-Peace-Narrativ, das ist so ein bisschen das, was die Bürgerkoalition am Leben hält und was hier eine Chance gibt für eventuell einen Wahlsieg. Wir gegen die anderen, wir gegen die. In 2 Jahren, wenn wir wieder Parlamentswahlen haben. 2 Jahre gehen schnell vorbei.
Wir haben ja heute bereits in der Sendung mit Oberst Drechsel über die Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine gesprochen. Wie steht's mit Polen? Ist man bereit, sich auch militärisch an diesen Sicherheitsgarantien zu beteiligen?
Also unser Präsident Karol Nawrocki hat ihm eine klare Absage erteilt. Er hat gesagt, also es würde seine Zustimmung nicht geben für ein Entsenden von polnischen Truppen in die Ukraine. Selbst wenn es eine Mission ist zum Erhalten von Frieden und Stabilität. Die Polen sind dagegen. Alle Umfragen zeigen, dass eine große Mehrheit der Polen komplett dagegen ist. Sie wollen das nicht. Das heißt, wenn sich zum Beispiel die Regierung dafür entscheiden sollte, dann wäre das eine sehr unpopuläre Entscheidung. Das heißt, sie würde hohe politische Kosten nach sich ziehen, weil, wie gesagt, die Bürger dagegen sind. Da gibt es keine Zustimmung.
Ich darf zugeben, dass ich etwas überrascht bin. Vielleicht können Sie das genauer erklären. Also ich habe die Polen als ein Land wahrgenommen, das ein starkes Militär pflegt und das wirklich sehr russlandkritisch ist. Und jetzt ist hier eine Situation, wo man den Ukrainern helfen könnte und da ist man dann nicht dabei?
Wir haben ja eine Grenze mit Russland. Wir sind nicht nur Nachbar von der Ukraine, sondern auch von Russland. Und die Leute befürchten, dass das als Provokation in Moskau aufgenommen werden könnte und dass daraufhin vor allem die polnischen Truppen, die dort stationieren würden, natürlich Opfer werden würden von verschiedenen russischen Provokationen, dass das eskalieren könnte. Und dass dann praktisch, ja, vielleicht Polen angegriffen wird. Das sind so diffuse Befürchtungen. Ja? Also die Leute haben einfach Angst davor, dass das dann ausufert zu irgendeiner Art Gewalt, die dann gegen Polen gerichtet sein würde. Und deswegen fürchten sie das jetzt im Augenblick. Ich meine, das kann sich natürlich ändern, je nachdem, ob da überhaupt ein Frieden entstehen wird, geschlossen wird. Und das wissen wir ja alles noch nicht. Russland spielt ganz klar auf Zeit. Es kann in 2 Jahren sein, 3 Jahren, 10 Jahren, überhaupt nicht. Dementsprechend sind das alles hier theoretische Erwägungen. Und wenn es dann dazu kommt, überhaupt, dann glaube ich, wird man die Leute sicherlich nochmal befragen. Es hängt nämlich auch etwas von den Umständen ab, denke ich mir. Genauso ist es, dass ich glaube 30% der Polen erklärt haben in Umfragen, wenn Krieg ausbricht, das heißt, wenn Polen angegriffen wird, so wie die Ukraine angegriffen wurde, dann würden sie das Land verlassen und fliehen. Das ist natürlich auch, wenn man das sich so anschaut, kein gutes Ergebnis. 1/3, vor allem auch junge Menschen, die dann eigentlich kämpfen müssten, würden dann lieber fliehen. Aber wie gesagt, das ist theoretisch. Wenn man die Leute theoretisch fragt, ist das etwas anderes, als in der Situation, wo man tatsächlich angegriffen wird, dann kann sich nämlich die Einstellung ändern.
Die ukrainische Sommeroffensive 2023 war eigentlich der letzte größere Versuch, Land zu gewinnen und der ist brachial gescheitert. Im Moment sieht man eigentlich keine positiven Entwicklungen auf militärischer Ebene für die Ukraine. Welche Alternativen werden denn in Polen überhaupt diskutiert? Ein jahrelanger weiterer Krieg in der Hoffnung, dass Russland irgendwann abgenutzt ist?
Das Problem hier ist Russland. Russland will diesen Krieg nicht unbedingt beenden und auf jeden Fall nicht um jeden Preis. Die Russen befürchten vor allem weitere wirtschaftliche Sanktionen. Die hat ja Trump angekündigt am 8. August, hat sie aber nicht eingeführt, weil dann nämlich diese Gesprächsrunde anfing, erst einmal in Alaska und dann in Washington. Und natürlich ist es dem Kreml am günstigsten, die Amerikaner in endlos lange Diskussionen zu verwickeln, am besten jahrelange Friedensverhandlungen. Trump hat ja inzwischen davon abgesehen, dass es einen Waffenstillstand geben muss. Er sagt, muss es nicht geben, sondern er will lieber eine große Entscheidung anstreben, einen großen Frieden anstreben. Das war sicherlich eine Forderung Moskaus, der da entgegengekommen ist. Das heißt, für die Russen ist das komplett okay, wenn das alles sich jetzt endlos hinzieht, weil solange wir die Verhandlungen andauern, wird es keine neuen Sanktionen geben gegen Russland, amerikanische Sanktionen. Und das ist natürlich für Putin bequem. Und wenn es keinen Waffenstillstand gibt, dann kann man natürlich weiter die Ukraine angreifen mit Raketen, mit Drohnen, mit was weiß ich. Und das ist, glaube ich, so das Ziel des Kremls. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist, dass dieser Frieden geschlossen wird, aber es wird sehr schwierig sein. Und ich denke, es wird sehr lange dauern. Deswegen, was in Polen diskutiert wird, ist halt die Frage, inwiefern man überhaupt diesen Frieden zustande bringt. Und die zweite Frage ist, was für Sicherheitsgarantien müsste die Ukraine erhalten, damit es sich für Russland nicht mehr lohnt, finanziell, militärisch, wirtschaftlich in allen Gesichtspunkten, sie erneut anzugreifen. Es geht ja darum, so einen Frieden zu schließen mit solchen Sicherheitsgarantien, dass sich diese Situation nicht wiederholt. Die Frage ist dann natürlich auch, und die Frage stellen sich die Polen, wenn der amerikanische Präsident sagt, Europa muss eine große Rolle spielen und wir bereits von Deutschland gehört haben, Deutschland kann es sich nicht leisten, dort Truppen hinzuschicken und das ist eine Überforderung der Bundeswehr, die Rüstungskapazitäten so niedrig sind in Europa, da fragt man sich schon, wer soll bitte diese Garantien bereitstellen und wie schnell und ist das überhaupt möglich ohne eine große Beteiligung der Amerikaner? Weil ich habe dieses Treffen in Washington so verstanden, dass die Europäer dorthin gefahren sind, um sicherzustellen, dass die Amerikaner bei der Stange bleiben und dass die Amerikaner einen großen Teil dieser Garantien bereitstellen.
Präsident Karol Nawrocki ist seit rund 2 Wochen im Amt. Wir sprachen über die innen- und außenpolitische Lage in Polen mit unserer Korrespondentin Alexandra Rybinska. Vielen Dank.
Danke auch.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag. Ein Hinweis haben wir noch für Sie. Heute Abend begrüßen wir Ralf Weinberger im Kontrafunk. Er ist Gedanken- und Gedächtnistrainer. Je merkwürdiger eine Situation, desto besser bleibt sie im Gedächtnis. Ist also merkwürdig. Das ist seine Grundannahme. Er wird außerdem erklären, dass Frauen gar nicht besser im Multitasking sind als Männer. Also, heute Abend, 20 Uhr, Ralf Weinberger bei uns. Nicht vergessen.